Pausengespräch. 20 Minuten aus der Semperoper Dresden.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Pausengespräch zu Richard Strauss' Capriccio. Mein Name ist Johann Casimir Eule und ich habe heute zwei besondere Gäste hier im Studio. Beide haben ihre künstlerische Heimat an der Semperoper. Von dort hinaus gehen sie in die große, weite Welt der internationalen Oper, zu Festspielen nach Salzburg und Bayreuth. Stilistisch sind sie breit aufgestellt, wurden vielfach geehrt. Ich begrüße recht herzlich Christa Meyer und Georg Zeppenfeld. Liebe Frau Meyer, lieber Herr Zeppenfeld, wir sind gerade in der Probenphase zu Capriccio. Capriccio ist die letzte Oper von Richard Strauss. Er hat sie 1942 in München zur Uraufführung gebracht und der Titel wirft Fragen auf. Capriccio, was will uns der Titel sagen? Christa Meyer.
Ja, ich gehe gleich mal zu Ihrem, was Sie vorher noch gesagt haben. Wir sind jetzt gerade in einem Stadium in der Probenzeit, wo das Stück durchgestellt ist und wir uns damit Wort oder Ton jetzt schon sehr gefällig unterhalten können und das Stück die Leichtigkeit bekommen hat, die wir uns am Anfang gewünscht haben. Und das ist ja auch, Capriccio ist für mich auch ein Stück weit diese Leichtigkeit. Und Strauss hat uns da wirklich vor eine große Aufgabe gestellt, oder also kann ich für mich so sagen, wenn man da vor dem Klavierauszug steht, ich habe ja mein Debüt als die Schauspielerin Clairon in dem Stück. Das ist eine Knochenarbeit, das zu lernen, weil das, man rutscht, ich habe den schönen Satz, wir fallen von einer Situation in die andere. Mhm. Man fällt auch von einer Harmonik in die andere. Und bis man das intus hat, das war ein langer Lernprozess. Aber jetzt eben zu erleben, ich hätte das vorher kaum gedacht, dass es dieses kapriziöse, feine dann wirklich bekommt, was uns unglaublich Spaß macht. Und gerade im Zusammenspiel mit meinen wunderbaren 5 anderen Hauptkollegen und auch dem Rest des Casts, das ist, war jetzt wunderbar zu erleben. Also ich finde, wir haben jetzt ein kapriziöses Capriccio mit der Leichtigkeit, die es genau haben muss. Und das ist es für mich und das wünsche ich mir, dass wir das dem Publikum bald zeigen können.
Ja, mir geht das als begleitender Zuschauer, als Dramaturg der Produktion auch so tatsächlich. Ich freue mich, dass es jetzt wirklich ins Laufen kommt. Heute Abend haben wir ja die erste Bühnenprobe. Georg Zeppenfeld, Sie haben die Rolle des La Roche, dieses großen Theaterdirektors, ja schon häufiger gesungen und gespielt. Wie geht es Ihnen damit, diese Partie jetzt wieder singen und spielen zu dürfen?
Ich habe die Partie genau einmal gemacht bislang, und zwar hier im Hause in der vorhergegangenen Inszenierung. Und das war ein von Sängern eigentlich immer recht ungeliebter Seiteneinstieg. Das heißt, ich hatte keine Neuproduktion mit dem Stück bislang. Und ich musste das also unter genau den gleichen Umständen, die die Kollegin eben beschrieben hat, recht kurzfristig übernehmen und hatte genau die Probleme, die man dann hat, wenn man in so eine Produktion einsteigt. Und das war ein Höllenritt. Eben deshalb, weil man im Grunde genommen, es reicht eben nicht aus, dass man seine Partie kennt, sondern man muss die Partien im Grunde alle kennen, um sich die Bälle gegenseitig zuwerfen zu können. Es ist wie ein Konversationsstück und es muss also sprudeln wie Champagner. Und da ist man dann ein bisschen sehr auf der Stuhlkante oder immer am Rande des Abgrunds, wenn man das mit nicht ausreichenden Proben zu übernehmen hat. Und deshalb war meine erste Begegnung mit dem Stück einigermaßen sorgenbelastet. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, meine ganze mehrwöchige Probenphase zu absolvieren und das Stück mal so kennenzulernen, wie man müsste, damit das wirklich nachher ein Konversationsstück wird, damit es ins Sprudeln gerät.
Ja, wunderbar.
Ich kann Georg da auch nur zustimmen. Ja. Und ich bin auch für mich unendlich dankbar, dass ich jetzt die Chance habe, mit diesem Debüt in eine neue Produktion zu starten. Das bedeutet 6 Wochen Proben, intensive Vorbereitung, viele Tage mit den Kollegen, wo man sich, wie du sagst, die Bälle hin und her werfen kann. Das ist immens wichtig bei dieser Champagner-Leichtigkeitsoper.
Ja, das Stück wird ja nicht so oft gespielt.
Man kann sich ja glücklich schätzen, wenn man das mal machen darf.
Und um auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen nach dem Capriccio, es ist ja eigentlich nicht verwunderlich, dass das Stück relativ selten auf dem Spielplan auftaucht, denn es ist ja fast ein Stück Selbstironie von Richard Strauss Clemens Krauss, das Stück Capriccio zu nennen. Wenn man sich die Uraufführungssituation vergegenwärtigt, also 1942 hatten natürlich viele Menschen andere Sorgen als die, was in einer Oper wichtiger ist, die Musik oder der Text. Und es war schon ein bisschen seltsam, sich darauf, auf diese Frage zu kaprizieren. Und so ein Stück, das doch relativ gegenwartsenthoben zu sein scheint auf den ersten Blick, ausgerechnet in dieser Zeit auf die Bühne zu bringen.
Es gibt immer einen Moment in der Inszenierung, da sagt der Graf, und schon befinden wir uns mitten in der Diskussion über das Streitthema unserer Tage. Und ich sitze immer in meinem Stuhl und denke mir, ach Gott, die Welt ist gerade so herausfordernd und so existenziell schwierig. Und trotzdem ist der Weg dahin und das tun zu dürfen gerade ein Rettungsanker, eine Lichtinsel. Und ich glaube auch für alle Menschen, die dann die Chance haben, uns da wieder zu erleben, wird das so sein.
Herr Zeppenfeld, Sie haben das angesprochen. Die Situation der Uraufführung war denkbar schwierig. Richard Strauss stand als Komponist auch unter genauer Beobachtung des Regimes. Er war ja anfänglich ein Parteigänger des NS-Staates und hat sich dann doch zunehmend davon distanziert. Und es gibt ja wichtige Interpreten dieses Werkes, die eben genau darauf auch abheben und sagen, in diesem Werk Capriccio, das zur Zeit des Rokoko 1775 in der Nähe von Paris, sagen in dieser Welt des französischen Esprit, der Kultiviertheit lebt, ein Stück von Widerstand gegen ja die Brutalitäten und das Rumtata der NS-Zeit zu sehen. Wie wichtig ist denn für Sie beide heute das Thema und die Verhandlung der Bedeutung der Kunst in der Welt? Darum geht es ja unter anderem. Also es geht natürlich um den Wettstreit zwischen Wort und Ton im Bereich des Musiktheaters oder im Streit zwischen den Kunstgattungen. Aber es geht ja ganz allgemein einfach auch um die Bedeutung, die Kunst im Leben des Menschen einnehmen soll. Wie empfinden Sie das vielleicht gerade auch in der heutigen Zeit, die ja diese Frage auch wieder neu aufwirft?
Ja, ich möchte dazu sagen, dass das ja, wie Sie es gerade sagen, das wirft es gerade neu auf und zwar vehement von allen Seiten. Und muss unbedingt bedacht werden. Mir ist auch wichtig, also was auch in der Oper vorkommt, der Streit Wort-Ton, also dass das Wort, die Kunst im überhobenen Sinne eine Sprache zu pflegen, die so im breiten Fortgang der Menschheit oft auch verloren geht. Und das ist mir doch ein Anliegen. Das merke ich auch immer, wenn ich Liederabende singe, wenn andere Stücke sind, dass man Worte, die so fein ziseliert sind, im Umgangssprachlichen gar nicht mehr nimmt. Und ich finde, die Kunst hat doch die Aufgabe der Menschheit, diesen Reichtumsschatz zu bewahren, weil dadurch auch, wenn ich andere Worte benutze, wenn ich mehr Worte benutze für ein Thema, auch eine Vielschichtigkeit erreicht werden kann und nicht alles nur digital platt gedrückt wird. Mhm. Das ist so mein Herzensanliegen in dieser Zeit. Mhm.
Ein Zustand, der sich im Moment unter den gegenwärtigen Bedingungen wahrscheinlich verschärft, ist, dass die Kunst eben in die Defensive gerät. Und die Oper ganz bestimmt, weil es eben eine veranstaltete Kunst ist und Menschen zusammenkommen müssen, um sie zu machen und Menschen zusammenkommen müssen, um sie entgegenzunehmen und sich daran zu beteiligen, sich damit auszutauschen. Das ist eigentlich zu allen Zeiten so gewesen. Die Oper entstammt ja bürgerlichen Kreisen in Italien, also bildungsbürgerlichen Kreisen und ist dann im Prinzip von Fürstenhöfen aufgegriffen worden und als Privatvergnügen gepflegt worden, bis dann das Bürgertum sie sich zurückgeholt hat. Und eigentlich, seit wir in demokratischen Verhältnissen leben, ist es eigentlich so, dass sie sich auf einem Markt behaupten muss, dass sie Marktgesetzmäßigkeiten unterworfen ist. Und wir kennen also die Situation, in der Defensive zu sein, schon lange. Aber es ist nun mal so, dass dieser demokratische Staat sich die Aufgabe gesetzt hat, seinen Bürgern eine umfassende, allseitige Bildung zur Verfügung zu stellen. Deshalb werden ja auch Opernhäuser subventioniert, damit die Menschen hingehen können, wenn sie es wollen. Es wird ja niemand mehr gezwungen heutzutage.
Gott sei Dank,
ja. Richtig, das soll ja hierzulande schon mal anders gewesen sein, habe ich mir berichten lassen. Es ist aber im Moment so, dass wir uns der Situation ausgesetzt sehen, dass ausgerechnet aus Regierungskreisen verlautbart, dass das ja alles dem Vergnügen dient und deshalb entbehrlich sei in Corona-Zeiten. Und da muss man dann doch mal heftig schlucken. Ich glaube, da haben verantwortliche Menschen, für die Kultur verantwortliche Menschen, nicht begriffen, mit was sie eigentlich umgehen. Und dagegen muss man ein Ausrufezeichen setzen, sofern man das kann. Aber diese Chuzpe herzugehen, zu sagen, das dient alles nur dem Vergnügen, Die hat mich dann doch verwundert.
Ja, das ärgert uns, das kränkt uns, sicher zum Teil auch in unserer Selbstwahrnehmung oder vielleicht auch in unserer
Eitelkeit. Es ist auch falsch.
Eitelkeit. Und es ist natürlich vor allen Dingen falsch. Das ist richtig. Und ich glaube, so ein Werk wie Capriccio ist auch ein großes Plädoyer für das genaue Hinhören, für die Zwischentöne, für das Hochleben tatsächlich des Geistes, der Reflexion, auch der Reflexion über die Mittel, wie wir sie einsetzen und wie sie wirken. Das Spannende, was Clemens Krauss und Richard Strauss machen, sie reflektieren ja die eigenen Wirkungsmechanismen auch der Kunst, in der sie zu Hause sind, also des Theaters. Eine große Rolle spielt da der Theaterdirektor La Roche. Der hat ja auch diese große, wunderbare Ansprache. Er ist gleichzeitig auch ein bisschen eine ambivalente Figur, in meinen Augen. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Herr Zeltenfeld, weil, sagen aus meiner Dramaturgensicht, in dieser Figur, in dem Stück eigentlich zwei unterschiedliche, ganz unterschiedliche Theatercharaktere zum Vorbild kommen. Einmal so eine Art von Striese, ein etwas schmieriger Theaterunternehmer und auf der anderen Seite jemand wie Max Reinhardt, der als Vorbild, als großer Regisseur und Künstler wirklich Zeit, Kunst im besten Sinne gemacht hat. Wie sehen Sie Ihre Rolle? Wie gehen Sie mit diesen möglichen Ambivalenzen in der Rolle um?
Ich sehe das ganz ähnlich. Man hat natürlich jemanden, der in dem Moment, wo er als Theaterdirektor quasi sich fest im Sattel sitzend wähnt, da hat man den Eindruck von einem, ja, das ist schon ein irgendwo buffonesker Typ auf eine gewisse Art und Weise, der gezeigt wird, wie er im Prinzip ist schon eine Machtposition gegenüber Dichter und Musiker ausnutzt und insbesondere gegenüber Tänzer und Tänzerin.
Ja, sehr schmierig.
Also durchaus moralisch nicht ganz unangreifbar. Und also ein Kind seiner Verhältnisse und jemand, der in guter Bass-Buffo-Manier da in ein Fettnäpfchen nach dem anderen tritt und sich outen muss oder erwischt wird bei bestimmten Dingen, die moralisch nicht so ganz einwandfrei sind. Auf der anderen Seite sieht man aber eben auch in dem Moment, wo er durch die Vorwürfe von Dichter und Musiker aus der Reserve gelockt wird und seine Komfortzone mal verlassen muss, in dem Moment fängt er dann eben an zu argumentieren und zeigt sich als brillanter Rhetoriker und trägt also eine Suade vor, die in fast 15 Minuten am Stück erklärt, worin die eigentliche Bedeutung seiner Person für die Kunst und Kultur liegt. Natürlich nicht ohne Selbstgefälligkeit, aber durchaus mit dem einen oder anderen guten Argument. Und das ist, ich würde Ihnen da zustimmen, dass es diese beiden Seiten gibt es.
Liegt da auch ein gewisser Spaß da drin, den regieführenden Herren, die einem meistens als Sänger-Darsteller gegenüber sitzen, während der Proben hier mal etwas zu spielen und vorzuspielen?
Also den habe ich jetzt noch nicht entdeckt. Die Funktion als Theaterdirektor ist mir eigentlich wichtiger als die des Regisseurs.
Ah, okay.
Denn ich glaube, dass auch selbst zu Zeiten von Richard Strauss und Clemens Krauss eigentlich die Rolle des Regisseurs noch eine andere war, als man sie heute erlebt. Und man hat heute also so viel Kämpfe mit Regisseuren auszufechten als Sänger, dass man das eigentlich gar nicht so gerne wahrnehmen möchte. Ja, man möchte sich mit dieser Rolle ja weiterhin wohlfühlen. Und es ist wirklich, die Auseinandersetzung mit Regisseuren ist das, was einem vielleicht am ehesten den Beruf madig machen kann. Man muss da wirklich sehr viele Kämpfe ausfechten, auf die man gerne verzichten würde. Aber das ist nun mal so, das gehört dazu. Und das schärft auch das Bewusstsein für das, was man eigentlich tut. Und letzten Endes wissen wir Sänger natürlich immer, am Abend sind wir auf der Bühne und nicht der Regisseur. Und wir können dann schon Dinge, die wir als vielleicht überbordend oder als falsch empfinden, in einer Weise abmildern, dass man das Stück eben doch dem Publikum so darbieten kann.
Das ist auch für Clairon am Abend so, um nochmal auf die Rollenverteilung zu gehen, dass Sie, La Roche, auch als Theaterdirektor und Mäzen und Förderer, Intendant im weitesten Sinne empfindet. Und Clairon, La Roche, finde ich auch schön, diese Beziehung, dass sie ist ja der Star, schon entwachsen seiner Verantwortung, und man stellt sich gegenseitig ins gute Licht und kann sich gegenseitig aneinander so ein bisschen die Machtbälle zuspielen. Und sie sagt ja auch in dem Streit mit den Dichter und Musiker, sagt sie, um den muss man sich keine Sorgen machen. Ich kenne den, der wird gleich noch was aus dem Ärmel schütteln, da müssen Sie sich nicht aufregen, Frau Gräfin, das La Roche lässt sich auf keinen Fall unterkriegen. Aber sie wird auch von ihm da sehr hofiert und in Schutz genommen und ins gute Licht gestellt, um sich gegenseitig da so auch die Kunst wieder hochzuheben. Mhm. Und das ist ja auch heutzutage oft so, wenn man so einen Star sieht und jemand, der den dann an seinen Bühnen zu spielen hat, dass man sich gegenseitig so, ja, wunderbar, wir wissen, was wir hier tun und wir sind beide furchtbar wichtig und furchtbar gut in dem, was wir tun, was meist ja auch der Fall ist. Und das ist hier auch eine sehr amüsante Ebene, die wir auch gerne ausspielen.
Ja. Was in diesem Werk Capriccio in meinen Augen auch sehr fein und klug beschrieben wird, sind die unterschiedlichen Abhängigkeitsverhältnisse. Sie haben das gerade schon beschrieben, im Guten wie im Unguten. Wir haben das Grundsetting, dass sich diese geladenen Künstlerinnen und Künstler, Dichter und Komponist, Star-Schauspielerin, großer Regisseur, die Tänzerin geladen werden in das Schloss von Graf und Gräfin, die zu ihrem Privatvergnügen große Festivitäten ausrichten können und sich mehr oder weniger ernsthaft auch tatsächlich für die künstlerischen Inhalte interessieren. Dieses Beziehungsgeflecht und diese Abhängigkeiten sind heute seit einigen Jahren wieder verschärft im Gespräch, auch in der Theaterwelt. Also Stichwort MeToo oder andere Formen von Machtmissbrauch, dem durch die Theaterstrukturen Vorschub geleistet wird. Wie weit sehen Sie das in diesem Stück schon drin mit angeteasert und wie weit spielt das in Ihrer Lebenswirklichkeit mit einer Rolle?
Also auf der Seite des Theaterdirektors tritt dieses Problem der Abhängigkeit und der Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen natürlich ganz offen zutage. Mhm. Das, wenn ich jetzt nur mal als Beispiel bemühe, diese Szene, in der eine blutjunge Tänzerin dem Grafen irgendeine Choreografie vorführt und sich der Theaterdirektor währenddessen an den Grafen heranmacht, um diese junge Tänzerin ihm quasi als Lustobjekt anzubieten, wie auf dem Marktplatz. Mhm. Ja, um gleich in einer Nebenbemerkung fallen zu lassen, dass er schnell sein muss, weil morgen der nächste Fürst an der Reihe ist, die zu begrapschen. Das ist nicht nur MeToo verdächtig, sondern das ist ganz offenkundig so. Ja. Dass da unterhalten sich zwei Machos darüber, wie diese Tänzerin unter welchen Umständen die jetzt möglichst schnell vernascht werden muss, wenn das was werden soll. Und das Ganze macht der Theaterdirektor, um beim Grafen Geld locker zu machen für seine Theatertruppe. Das ist ganz eindeutig. Die Abhängigkeitsverhältnisse sind ganz klar nachvollziehbar. Die Tänzerin ist abhängig vom Theaterdirektor, der Theaterdirektor vom Geld des Grafen. Und so funktioniert diese Welt, die uns da vor Augen geführt wird. Und da ist von moralischer Entrüstung eigentlich nicht die Rede. In dem Punkt ist es halt wirklich fast noch Commedia dell'arte, also die Dinge überspitzt auf den Punkt getrieben und auf die Spitze getrieben. Und das dient quasi der Unterhaltung. Auch das ist kapriziös.
Als Spiegelbild gibt es ja eben auch die Schauspielerin Clairon, die ihrerseits mit den Männern spielt und auch da ihre Abhängigkeiten pflegt und genießt und mit denen so umgeht. Also eine andere Form.
Ja, den ganzen Abend in diesem Stück kreist es, der ganze Abend kreist es um die Frage, was hat den Vorrang, das Wort oder der Ton oder das Wort. Der Streit kann nicht wirklich produktiv gelöst werden. Der Graf macht gegen Ende des Stückes den für alle überraschenden Vorschlag, doch eine Oper über die Ereignisse genau dieses Tages zu machen, was wir alle erlebt, dichtet, komponiert es als Oper, so sagt er. Also eine Oper, die einen ganz klaren Gegenwartsbezug hat. Man könnte jetzt sagen, was hat Richard Strauss gemacht? Hat er eine Oper über das Jahr 1942 geschrieben oder über das Jahr 1775? Eine Frage die Zukunft. Was würden Sie sich wünschen von zeitgenössischer Oper? Was soll die erzählen? Soll die das erzählen, was wir heute erleben? Ist das spannend genug, interessant genug für die Oper oder etwas ganz anderes?
Also ich finde gerade, je archaischer ein Thema ist, umso mehr kann ich mich als Mensch mit all meinen tatsächlichen Lebensumständen widerspiegeln. Je konkreter man ist, umso spitzer wird das auch. Dann ist nur eine Facette vielleicht möglich. Und insofern in der zeitgenössischen Oper, die uns ja hier auch demnächst, hoffe ich, wieder beschäftigen wird, ist ja die Musik das, was der Komponist als zeitgenössisch empfindet und auf seine Weise natürlich versucht, in eine Moderne zu bringen. Und da finde ich, dass ein Thema, das Wort oder eben die Geschichte, um die es dann geht, durchaus nichts widerspiegeln muss, was jetzt eins zu eins heute passiert, sondern gerade deshalb wieder zurückgeht, weil die Welt wiederholt sich ja doch immer wieder im Guten wie im Schlechten. Und ja, diese Spiegelungen, diese Parabeln, die, ja, die tun den Menschen immer gut. Und ein bisschen Abstand dazu, also zurück in die Vergangenheit, ist vielleicht ganz hilfreich.
Das sehe ich ähnlich. Und zwar auch ganz einfach fußend darauf, wo die Oper herkommt. Italien um 1600, Rückgriff auf Stoffe aus der Antike. Ja. Es ging eben darum, dass man ewige Menschheitsfragen bearbeitet, die aus einer gewissen Distanz manchmal klarer zu erkennen sind, als das mit einem klaren Gegenwartsbezug ist und die dadurch auch dann eben eine weit über sich hinausdauernde Gültigkeit behalten. Und das ist, glaube ich, der Weg. Und das haben aber viele, die sich mit zeitgenössischer Oper beschäftigt haben, auch schon verstanden und verfolgen ähnliche Wege.
Ja, jetzt habe ich unsere schöne Foyerklingel gerade vernommen. Das heißt, dass unser Pausengespräch sich dem Ende zuneigt. Ich habe zum Schluss noch drei Fragen, die Sie bitte beide kurz beantworten dürfen. Die zentrale Frage des Stückes natürlich, Wort oder Ton? Christa Meyer.
Ja, im Stück bin ich ja die Schauspielerin Clairon fürs Wort zuständig, aber mein Herz ist natürlich im Ton. Und das, finde ich, passiert im Stück auch, wenn das Sonett, um das es geht, das Gedicht, das der Dichter neu erfunden hat, wenn er das der Gräfin vorsingt und spricht, in Anführungsstrichen. Und wenn danach der Musiker ans Klavier geht und das als Arie singt, dann geht einem das Herz auf. Und dann ist natürlich klar, dass die Musik das Wort in solche Sphären trägt, dass es dreimal so stark uns angreift. Und bin ich unbedingt bei der Musik, dem Ton.
Dichter und Musiker tragen ja quasi in ihren Plädoyers für die jeweilige eigene Disziplin sehr gut vor. Es ist halt so, dass das Wort in seinem Bedeutungshorizont klarer begrenzt ist als die Musik. Die Musik sagt das, was man sagen kann, wenn das Wort seine Gültigkeit an seine Grenzen kommt. Aber für mich als Sänger ist es eigentlich das Interessanteste, wie man beides miteinander gut verbinden kann. Wenn ich Musik mache, benutze ich die Sprache, die lautliche Qualität der Sprache eigentlich immer, um Musik zu machen. Das finde ich an meinem Beruf sehr spannend, dass ich quasi genau da, wo die Grenze verläuft, mein Ausdrucksmedium sehe. Und das funktioniert gerade eben, wenn ich muttersprachlich singe, wenn ich im deutschen Fach singe, funktioniert das besonders gut.
Das hast du aber sehr schön gesagt, kann ich nur zustimmen.
Ich habe mir eigentlich auch fast nichts anderes erwartet in dieser Runde, aber danke für die Erklärung. Ja, ein Leben ohne Kunst, ist das vorstellbar?
Ich habe heute Morgen im Radio so einen Bericht gehört über Künstler, die sich von ihrem Beruf verabschieden und Verkäufer werden, und stand an meinem Spülbecken und dachte, kann ich nicht. Ich muss bleiben, wo ich bin und hoffen, dass die Welt mir eine Chance gibt, mich da weiter auszuleben.
Vorstellbar ist ein Leben ohne Kunst natürlich. Es ist aber die Frage, ob das für uns hinnehmbar ist. Ich meine, letzten Endes, Menschen sind fähig zur Selbstreflexion und Kunst ist ein ganz wichtiges Medium der Selbstreflexion. Und deshalb ist sie auch entwickelt worden. Sie ist ja entstanden über Jahrtausende. Und wenn man sich jetzt davon verabschieden wollte, dann wäre das sicherlich ein Schritt zurück in die Höhlen und auf die Bäume.
In den Höhlen wurde ja auch schon Kunst geschaffen, wie man in vielen alten Höhlen wunderbar betrachten kann. Ja, und es gibt ja eine Zeit auch nach den Proben. Es gibt auch eine Zeit, in der wir wieder spielen werden und denen es dann auch Vorstellungspausen geben wird. Deswegen meine letzte Frage, was trinken Sie in der Pause, wenn Sie selbst nicht auf der Bühne stehen müssen?
Ganz klar, keinen Alkohol, schlicht und einfach Wasser. Und ich bin eine untypische Sängerin, das merke ich immer, wenn ich in südlichen Ländern unterwegs bin. Ich liebe Sprudelwasser und es gibt dann ab den Alpen südlich nur noch stilles Wasser. Und da werde ich immer, möchte ich immer meine Sonderwünsche erfüllt haben und ein prickelndes Wasser auf meinem Tisch haben.
Champagner wäre dann kein Ersatz.
Das ist dann zu prickelnd.
Okay. In der Pause trinke ich persönlich gar nichts, weil ich im zweiten Teil der Vorstellung gerne ruhig sitzen möchte.
Vielen Dank, liebe Frau Meyer, lieber Herr Zeppenfeld. Vielen Dank für das wunderbare Gespräch. Ich entlasse Sie jetzt in den zweiten Teil der imaginierten Vorstellung und schließe damit unser Gespräch. Schönen Tag noch.
Dankeschön.
Dankeschön.